Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass es ja trotz meiner Erkältung, die heute zum Glück nicht mehr so schlimm ist und trotz des Schnees geklappt hat, mein Zug heute Morgen ist ausgefallen, aber ja, trotzdem hat es geklappt und ich freue mich sehr, hier mit Ihnen diskutieren zu können, insbesondere deswegen, weil das, was ich Ihnen jetzt hier gleich vorstelle, letztlich eher mehr Fragen aufwirft, als dass Fragen beantwortet werden, auch Fragen für mich. Und insofern, ja, nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Generative KI als Herausforderung für das Urheberrecht ist der Titel meines Beitrags, in dem ich versuche, jedenfalls aus rechtlicher Sicht, die drei verschiedenen Facetten, die es gibt, einmal aufzugliedern, damit dann vielleicht auch in den weiteren Panels daran angeknüpft werden kann. Wir haben schon gehört, Potenziale von generativer KI ist natürlich unbestritten, ob es nun um Textgeneratoren geht, ob es nun um Bildgeneratoren geht. Unbestritten sind aber auch die Risiken, die mit diesen Entwicklungen einhergehen. Und wir haben zum einen natürlich die Frage des Outputs, welchen rechtlichen Status hat der Output von KI? Noch viel wichtiger ist aber letztlich die Frage, wie das Urheberrecht umgeht mit dem Zugriff auf geschützte Gegenstände zum Zweck des Trainings oder des Betriebs von generativen KI-Systemen. Denn, wie wir alle wissen, müssen KI-Systeme mit ungeheuren Datenmengen trainiert werden. Die dahinterstehenden urheberrechtlichen Fragen wurden als Millionenfragen des Urheberrechts bezeichnet. Wer partizipiert denn an der Wertschöpfung durch generative KI? Konkret geht es also um die Frage, unter welchen Voraussetzungen geschützte Gegenstände verwendet werden dürfen, Werke genutzt werden dürfen, um KI zu trainieren und insbesondere um die Frage, ob die Autorinnen und Autoren eine Vergütung für eine solche Nutzung erhalten. Aber meines Erachtens darf sich diese urheberrechtliche Diskussion nicht in der Frage erschöpfen, wem die Wertschöpfung zugeordnet wird oder werden sollte, sondern es geht darüber hinaus auch um die ganz grundsätzliche Frage, ob Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler die Entscheidungsbefugnis darüber zusteht oder zustehen soll, ob ihre Werke für das Training von KI-Systemen genutzt werden und damit dann eingehen in die Parameter dieser KI-Systeme, sodass die KI dann zum Beispiel Werke auch im Stile dieser Künstlerinnen und Künstler generieren kann. Betroffen sind also nicht nur die Verwertungsinteressen, sondern auch die Entscheidungsfreiheit der Kreativen, die auch vom Schutz des geistigen Eigentums erfasst wird. Jetzt gucke ich gerade, wie ich hier meine Folien weiterklicken kann. Das müsste doch hiermit gehen. Ja. Insofern kein Wunder, dass wir uns in der aktuellen Diskussion befinden, in der insbesondere seitens der Kreativen eine stärkere Regulierung von künstlicher Intelligenz gefordert wird. Wir treten einen Schritt zurück und gucken uns nochmal die verschiedenen Facetten an. Worum geht es also aus urheberrechtlicher Sicht? KI muss mit unheimlichen Datenmengen trainiert werden. Da geht es also zum einen um die Frage, inwieweit also der Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Werke, aber auch sonstige geschützte Gegenstände, Fotografien etc., die vielleicht nicht immer durch ein Urheberrecht, sondern auch durch Leistungsschutzrechte geschützt sein können, überhaupt gestattet ist. Dann gibt es zum Zweiten die Frage, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten denn eigentlich für den Output? Ist der KI-generierte Output etwas, was auch Ausschließlichkeitsrechten unterliegt, urheberrechtlich geschützt werden kann? Und dann stellt sich meines Erachtens noch die dritte Frage, die dritte Perspektive. Ja, welche Auswirkungen haben denn diese ganzen Entwicklungen auf das menschliche Schaffen? Ist das menschliche Schaffen vollkommen, auch in rechtlicher Hinsicht, vollkommen unberührt oder ergeben sich eben auch Auswirkungen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Urheberrecht, die bislang menschliche Schaffen schützen können? Wir gucken uns zunächst den Input an. Eine Krux dieser Thematik ist, dass tatsächlich die urheberrechtliche Beurteilung sehr abhängt von den technischen Nutzungshandlungen, also von dem, was da technisch geschieht. Und gerade deswegen sind diese ganzen Fragestellungen natürlich auch so komplex und sind glücklicherweise, muss ich sagen, als Juristin mittlerweile auch Gegenstand einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren, die allerdings größtenteils in den USA anhängig sind und damit nur gering zur Klärung der Rechtslage in der Europäischen Union beitragen dürften. Wir haben ein einziges Verfahren, was mittlerweile auch in Deutschland anhängig ist, das allerdings den Fotografiebereich betrifft und eher etwas ein untypisches Verfahren ist. In den USA natürlich besonders prominent hier die Klage der Authors Guild gegen OpenAI, unter anderem auch wegen des Vorwurfs der Urheberrechtsverletzung durch die Nutzung von literarischen Werken für das Training von OpenAI. Ja, technisch, was geschieht? Zunächst werden Trainingsdaten gesammelt, gespeichert, dann aufbereitet, dann für das eigentliche Training von KI-Systemen genutzt. Und dann wird dieses trainierte KI-System dazu eingesetzt, um einen bestimmten Output zu generieren. Und wenn wir jetzt ganz genau arbeiten wollten, müssten wir uns tatsächlich eben angucken, wie diese technischen Vorgänge im Einzelnen geschehen. Das will ich mir und uns allen ersparen, zumal das auch nicht mein Hauptforschungsgebiet ist, sondern wir stellen uns gleich die Anschlussfrage, inwieweit sind denn eigentlich diese Handlungen Eingriffe in das Urheberrecht? Wenn ich jetzt gleich zu dem Ergebnis komme, dass manche Handlungen Eingriffe in das Urheberrecht sind, dann bedeutet das allerdings noch nicht, dass darin auch eine Urheberrechtsverletzung liegt. Das ist dann der zweite Schritt, den ich dann gemeinsam mit Ihnen erörtern möchte. Also das Sammeln von Trainingsdaten, wenn da also Werke gescrollt werden, gespeichert werden, das sind natürlich Eingriffe in das Vervielfältigungsrecht, das ausschließlich den Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhabern zugewiesen ist. Damit ist das natürlich ein Eingriff in das Urheberrecht. Etwas komplexer ist es bei dem Training von KI-Systemen anhand der gesammelten Daten. Letztlich geht es häufig darum, dass hier nur Informationen extrahiert werden, entweder Informationen über bestimmte Fakten oder auch durchaus über Stile, über Bildkompositionen etc. Und diese Informationen als solche oder der Stil als solcher ist kein Eingriff in das Urheberrecht, weil der Stil, die Information als solcher nicht durch das Urheberrecht geschützt wird. Das ist allgemein anerkannt, nicht nur in der europäischen Urheberrechtsordnung, sondern weltweit, dass das Urheberrecht gerade keine Informationen, gerade Gegenstand der Informationen, Auseinandersetzung sein, sodass man also keine Lizenz einholen muss, wenn man jetzt eine bestimmte Information weiterverarbeiten möchte oder sich kritisch mit einer bestimmten Information auseinandersetzen soll. Bei dem Training von KI-Systemen kommen wir aber allerdings natürlich in eine Situation, dass hier auf einmal die Stilkopie eine ganz andere Bedeutung erhält als bislang in unserem traditionellen System. Wenn allerdings Werke genutzt werden, um KI-Systeme zu trainieren, dann werden hierbei in der Regel auch technisch bedingte Vervielfältigungshandlungen angefertigt, sodass also, obgleich es eigentlich nur um die Extraktion von nicht geschützten Inhalten geht, die Trainingsvorgänge als solche aus urheberrechtlicher Sicht auch zustimmungspflichtige Handlungen darstellen, also auch ein Eingriff in das Urheberrecht sind. Und auch hier wird sich dann die Frage stellen, inwieweit diese Handlungen durch ein Text- und Data Mining, durch eine Text- und Data Mining-Schranke erlaubt sind. Dann haben wir das trainierte KI-System, das also im Idealfall zumindest Parameter enthält in einer relativ hohen Abstraktionsebene, die also Auskunft darüber geben, welche Folgen von Pixeln, von Zeichen, von Noten, wie auch immer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufeinander folgen. Die trainierten KI-Systeme, soweit ich das nachvollziehen kann, beinhalten also gerade nicht eine Collage von kleinen Bruchteilen aus den als Trainingsdaten genutzten Werken, sondern auf einer abstrahierte Regeln darüber, wie solche Werke zusammengesetzt sind. Also insofern haben wir hier gerade keine Teile von Werken, sondern nur Regeln, wie ein solches Werk konzipiert wird. Allerdings lässt sich in der Praxis immer mal wieder beobachten, dass es doch möglich ist, bei der Nutzung von trainierten KI-Modellen den Input 1:1 im Output zu rekonstruieren. Das ist die sogenannte Memorization. Hier also ein Beispiel oben aus einer Veröffentlichung von Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik. Da sehen Sie also die Originalwerke, die dann durch geschicktes Prompting, zum Teil sehr aufwendig, mit mehreren zig Prompts, hunderten von Prompts, dann am Ende aus dem System wieder herausgekitzelt werden konnten. Sodass sich dann also die Frage stellt, ob in diesen bestimmten Einzelfällen eben doch Teile von diesen Bildern in dem KI-System so hinterlegt waren. Und dieses Problem der Memorization ist eins, das tatsächlich urheberrechtlich sehr schwierig zu fassen ist. Wenn es also so wäre, dass KI-Systeme dann doch Bildteile enthalten, dann könnte man durchaus, und so wird es auch zum Teil jetzt im deutschen Schrifttum argumentiert, könnte man eben doch vertreten, dass das KI-System als solches eine Vervielfältigung der Werke darstellt, nur eben verteilt auf ganz unterschiedliche Domänen in dem Speichersystem des KI-Systems, aber dass dann am Ende im Output diese Teile nur rekonstruiert werden. Dass allerdings eine solche Memorization nicht immer urheberrechtlich relevant sein muss, denke ich, zeigt dieses zweite Beispiel. Da sehen Sie diese Fußballerszene, links das Originalbild von Getty Images, menschengemacht, rechts das Bild aus der Bildgenerator von Stability AI generiert hat. Und Getty Images hat in seiner Klageschrift dieses Beispiel verwendet als Beispiel dafür, wie dann hier Input im Output rekonstruiert werden kann. Hier würde man allerdings sagen, aus urheberrechtlicher Sicht, das ist eine so alltägliche Szene, dass das wohl urheberrechtlich kein Problem wäre, weil dieser Input, jedenfalls dieses Motiv als solches, auch nicht geschützt ist. Interessant ist man aber auch, dass man hier ja diesen Schriftzug sieht, Getty Images, der dann in etwas verzerrter Form im Output verwendet wird. Also hier müssten die Programmiererinnen und Programmierer nochmal nachjustieren, um das zu verhindern. Aber das Problem der Memorization als solches ist natürlich ein Problem. Es hat sich gezeigt, dass das Risiko dieser Memorization erhöht ist, wenn zum Beispiel einzelne Trainingsdaten, einzelne Trainingsbilder mehrfach vorkommen in den Trainingsdaten und damit also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild sozusagen komplett übernommen wird oder in Teilen übernommen wird, erhöht wird. Auch bei bestimmten Technologien ist dieses Risiko erhöht, also bei Diffusionsmodellen gegenüber Generative Adversarial Networks, sodass hier aber letztlich gewisse Umstände erkannt wurden, wie das Risiko erhöht wird. Aber das Problem bleibt als solches bestehen, dass damit die Frage aufgeworfen wird, ob die Informationen über die Bildeigenschaften, die in den Parametern des KI-Systems niedergelegt sind, ein Eingriff in das Urheberrecht darstellen, wenn eine exakte Reproduktion des Bildes im Output möglich wird, oder ob dann erst der eigentliche Output als Vervielfältigung zu werten ist. Und das ist letztlich ausschlaggebend dafür, ob bereits das trainierte KI-System als solches als Vervielfältigung zu werten ist oder erst der Output. Ich bin etwas zurückhaltender als Stimme im Schrifttum damit, das trainierte KI-System als Vervielfältigung zu werten. Denn ich denke, wenn es tatsächlich so ist, wie uns Entwicklerinnen und Entwickler versichern, dass hier tatsächlich nur abstrakte Regeln hinterlegt werden über Wahrscheinlichkeiten und gerade keine Bildteile, dann ist das meines Erachtens kein Eingriff in das Urheberrecht. Anders sieht es aber natürlich aus mit dem Output. Wenn im Output Bildteile reproduziert werden aus den Trainingsdaten, dann ist das natürlich ein Eingriff in das Urheberrecht. Meine jüngere Tochter kam neulich an mit einer App, die es ihr ermöglicht, mit berühmten Persönlichkeiten, aber auch fiktiven Charakteren aus Romanen zu chatten. Harry Potter oder andere Romane, sie hat irgendwelche japanischen Manga-Figuren aus japanischen Mangas, die dann tatsächlich dorthin so angelegt sind, dass man als Nutzer wohl noch eine bestimmte Szene beschreibt, aber dann in dem System schon hinterlegt ist, wie dieser fiktive Charakter in dieser Szene agieren würde, wie dieser fiktive Charakter in dieser Szene antworten würde. Und auch das wäre meines Erachtens ein Eingriff in das Urheberrecht an dem literarischen Werk, denn auch literarische Charaktere sind durch das Urheberrecht geschützt, wenn sie denn hinreichend, ja, konkret ausgestaltet, hinreichend plastisch angelegt sind im Werk, sodass also auch eine solche App meines Erachtens nicht so ohne weiteres betrieben werden dürfte. Also, wenn wir im Output Teile von geschützten Werken wiederfinden, dann ist das natürlich ein Eingriff in das Urheberrecht. Wenn hingegen der Output nicht konkrete Werke reproduziert, sondern nur im Stile der Künstlerin X oder des Künstlers Y geschaffen wird, dann ist das wiederum kein Eingriff in das Urheberrecht. Denn wie ich ja eben schon gesagt habe, sind Stile durch das Urheberrecht bislang nicht geschützt. Und das ist natürlich ein Problem, insbesondere im Bereich der bildgenerierenden KI-Systeme, die es ja zum Teil ermöglichen, tatsächlich ein Output im Stile bestimmter Künstler zu generieren. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man hier nicht doch auch im Urheberrecht darüber nachdenken müsste, auch Stilkopien, zumindest dann, wenn sie mittels künstlicher Intelligenz erzeugt werden, einem Zustimmungserfordernis zu unterwerfen, sprich in das Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers einzubeziehen. Andererseits würde das natürlich auch gravierende Abgrenzungsprobleme aufwerfen. Die Frage ist natürlich immer, wann imitiert jemand wirklich den Stil eines konkreten Künstlers und wann haben wir nur einen Output, der tatsächlich einen in der Luft liegenden Stil aufgreift. Insofern ist das jedenfalls eine Diskussion, die zu führen sein wird. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob man da wirklich zu einer belastbaren Abgrenzbarkeit kommt, wann es sich jetzt um eine eigentlich urheberrechtlich von dem Künstler dann zu untersagende Stilkopie wäre und wann wir andererseits eben im Bereich eines neuen Schöpfung wären. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob man das rechtlich hinkriegt, Stilkopien entsprechend dann, wenn sie KI generiert sind, ins Urheberrecht einzubeziehen. Bislang sind sie das, wie gesagt, nicht. Ja, damit kommen wir dann also zu einer Situation, dass wir sagen, sowohl das Sammeln der Trainingsdaten als auch das Training des Modells als solches sind jedenfalls grundsätzlich Handlungen, die in das Urheberrecht eingreifen. Und da stellt sich dann die Frage, inwieweit gibt es denn bisher gesetzliche Erlaubnisse, die eine solche Nutzung dann gestatten? Oder wann brauchen wir dann die Zustimmung des Rechtsinhabers, der Autorin, des Autors, des Verlages? Wenn wir anfangen beim Output, gibt es natürlich eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen, die es erlauben, dass Werke genutzt werden, auch ohne dass die Autorin zugestimmt hat, zum Beispiel im Rahmen von Zitaten, Privatkopien, Parodien, die ominöse Pastischschranke, von der niemand so richtig genau weiß, was ein Pastisch eigentlich ist. Und grundsätzlich gelten diese Regelungen natürlich auch für KI-generierten Output. Allerdings setzen diese Regelungen zum großen Teil eine bestimmte Intention seitens des Nutzers, der Nutzerin voraus. Also wenn auf ein fremdes Werk zurückgegriffen wird und dieses zitiert wird, dann geschieht dieses zum Zwecke des Zitats oder zum Zwecke der Parodie, zum Zwecke des Pastiche. Und bei einem rein KI-generierten Erzeugnis ist meines Erachtens diese Intention nicht gegeben. Die KI weiß nicht, warum sie etwas nimmt und in irgendeiner Form dann wieder auswirft. Ein solches Berufen auf diese gesetzlichen Schrankenregelungen wäre meines Erachtens dann nur möglich, wenn der Nutzer durch entsprechende Prompts darauf hinwirkt, dass zum Beispiel Extrakte aus anderen Texten zum Zwecke des Zitats eingeführt werden sollen, nicht hingegen, wenn die KI das total selbstständig macht. Dann haben wir die vorgelagerten Nutzungshandlungen und hier kommen wir tatsächlich zu der Frage, ja, erlaubt die Text- und Data-Mining-Schranke denn eigentlich diese Nutzungshandlungen, die im deutschen Recht seit dem 7. Juni 2021 gilt, erst seitdem, also auch für kommerzielle Zwecke dienende Nutzung freistellt. Vorher hatten wir eine solche Regelung nicht, sodass also die Rechtslage seitdem eine andere ist. Text- und Data Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalisierten Werken, um daraus Informationen zu gewinnen, insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen. Und zulässig sind dann alle Vervielfältigungen, die diesem Zweck dienen, diesem Text- und Data Mining dienen. Die dass die Regelung kommt aus der europäischen Digital Single Markets Richtlinie, hat also einen europäischen Hintergrund, wurde dann ins deutsche Recht, im deutschen Recht umgesetzt. In den Gesetzgebungsmaterialien findet man keinen Hinweis darauf, ob die europäische Gesetzgebung hier auch schon an künstliche Intelligenz gedacht hat. Man wollte technischen Fortschritt ermöglichen, KI wird aber nicht explizit erwähnt. Und hier ist eine ganz große Frage, inwieweit also der Einsatz von urheberrechtlich geschützten Werken für das Training von KI-Systemen als Analyse angesehen kann, die den Zweck dient, Informationen zu gewinnen über Muster, Trends und Korrelationen. Zum Teil könnte man, kann man natürlich argumentieren, dass es eben hier nicht um die Informationen geht, sondern nur darum, das KI-System zu trainieren. Und wenn denn Informationen gewonnen würden, dann sind das Informationen, die jedenfalls nicht den menschlichen Programmierern in irgendeiner Form zugänglich sind. Andererseits kann man auch sagen, dass der Wortlaut natürlich sehr weit gefasst ist. Es geht um Informationen, insbesondere über Mustertrends und Korrelationen, aber der Wortlaut ist insofern nicht abschließend. Das ist nur eine beispielhafte Aufzählung. Und das KI-System als solches gewinnt ja auch tatsächlich Informationen aus den Trainingsdaten. Nämlich genau, es kann abstrakte Regelungen darüber ableiten, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Pixel aufeinander folgen, dass bei Bildkompositionen das Blaue im Zweifel oben und das Grün unten ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Wörter aufeinander folgen. Insofern sind das tatsächlich ja Informationen über Muster, Trends und Korrelationen, die dann zwar kein Menschen offenbart werden, aber die letztlich im System dann verkörpert sind. Sodass ich durchaus denke, dass der Paragraph 44b, die Text- und Data-Mining-Schranke, hier mit guten Gründen für anwendbar gehalten werden kann. Wir wissen es allerdings erst dann, wenn der Europäische Gerichtshof darüber entschieden hat. Und das ist bislang nicht, also nach meinem Wissen nicht ersichtlich, dass das in der nächsten Zeit passieren wird. Und das ist natürlich ein sehr strukturelles Problem auch des europäischen Rechts, wenn es so lange dauert, bis wir Rechtssicherheit erreichen können über die Auslegung einer solchen fundamentalen Regelung wie hier. Die Text- und Data-Mining-Schranke ist aber nur die halbe Wahrheit. Dazu kommt noch der sogenannte Drei-Stufen-Test, der in einer anderen Richtlinie verankert ist, der Informationsgesellschaftsrichtlinie, aber auch für diese Text- und Data-Mining-Schranke gilt, der letztlich nochmal so ein allgemeines Sicherheitsnetz bildet, wonach nämlich diese gesetzlichen Erlaubnisse nur dann angewandt werden dürfen, wenn sie die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigen und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzen. Doch das wäre ein Anknüpfungspunkt für Argumentationen, um zu sagen, insbesondere dann, wenn KI-Systeme trainiert werden mittels urheberrechtlich geschützter Werke, um dann einen Output zu generieren, der genau diese urheberrechtlichen geschützten Werke wiederum verdrängt, dann wäre das ein Verstoß gegen den Drei-Stufen-Test. Aber auch hier muss man sagen, sind wir ja juristisch gesehen sehr im luftleeren Raum, weil es auch hier kaum Rechtsprechung zum Drei-Stufen-Test gibt, sodass das also sehr offen ist, wie die Rechtsprechung das hier entscheiden würde. Eine Besonderheit hier wäre natürlich auch, dass das konkurrierende Produkt selbst gar keine urheberrechtlich geschützte Nutzungshandlung implizieren muss, sondern letztlich, dass die Text- und Data-Mining-Schranke hier nur zur Entwicklung eines Tools genutzt wird, dessen Output dann wiederum die Primärverwertung beeinträchtigt wird. Wir hätten also eine Kausalität, aber eben keine ganz direkte Auswirkung. Also insofern ist es offen, wie hier die Rechtsprechung das Ganze werten würde. Zusammenfassend würde ich sagen, das Sammeln von Trainingsdaten kann grundsätzlich durch die Text- und Data-Mining-Schranke gedeckt sein, wenn wir davon ausgehen, dass die Text- und Data-Mining-Schranke grundsätzlich anwendbar ist. Gleiches gilt für das Training und dann auch das Vorhalten für das Training des KI-Systems. Das trainierte KI-System aus den eben dargestellten Gründen ist meines Erachtens keine urheberrechtlich relevante Handlung. Und das wirft dann natürlich dann die Frage auf, ja, welche Reaktionsmöglichkeiten, welche Optionen gibt es denn im Moment aus Sicht der RechtsinhaberInnen, der Kreativen? Zum einen kommt es natürlich in Betracht, Werke hinter Paywalls zu verstecken. Diese Text- und Data-Mining-Schranke gilt nur für rechtmäßig zugängliche Werke. Das heißt, alles das, was nicht rechtmäßig zugänglich ist, sondern nur durch das Überwinden von technischen Schutzwellen erreicht wurde, wird nicht erfasst von der Text- und Data-Mining-Schranke. Allerdings ist das natürlich vielleicht auch gerade nicht das Ideal, dass alle Inhalte hinter Paywalls versteckt werden. Dann gibt es in § 44b die Möglichkeit des Rechtevorbehalts, des Opt-outs. Da habe ich Ihnen hier den Text nochmal geschrieben. Nutzungen sind nur zulässig, wenn Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten. Bei online zugänglichen Werken nur dann, wenn dieser Opt-out in maschinenlesbarer Form erfolgt. Das erfolgt häufig zum Beispiel durch die Robot.txt-Datei. Hier ein Beispiel der Robot.txt-Datei aus dem Spiegel. Und dort werden dann eben in maschinenlesbarer Form gesagt, dass zum Beispiel hier der GPT-Bot, das ist der Bot von ChatGPT, die Seiten des Spiegels nicht scrollen darf. Andererseits bedeutet so etwas auch keine technische Sperre. Es ist also kein technisches Hindernis für Crawler, sich darüber hinwegzusetzen und dann diese Seiten eben doch zu scrollen, um Daten runterzuziehen. Ein weiteres Problem, von dem mir berichtet wurde, ist auch, dass es noch keine Differenzierung möglich ist, zu welchem Zweck Daten gescrollt werden, sodass also ein solches Opt-out nicht nur verhindert, dass Daten für Text- und Data-Mining verwendet werden, sondern auch, dass die Seiten durch die Suchmaschinenindexierung erfasst werden. Das heißt, man ist dann also auch, wird dann noch nicht mehr durch die Suchmaschinenergebnisse angezeigt, was natürlich auch keine Lösung ist. Hier gibt es allerdings meines Wissens gerade Bewegungen, dass hier versucht wird, einen differenzierenden Rechtevorbehalt zu ermöglichen, sodass hier auch vielleicht dadurch, dass sich neue Industriestandards erarbeiten lassen, die Möglichkeit zu einem Opt-out dann entsprechend verbessern lässt. Schließlich muss man auch sagen, wenn jetzt ganz viele Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber Opt-out erklären würden, wäre das auch durchaus gar nicht im gesamtgesellschaftlichen Interesse, weil es natürlich eine individuelle Lizenzierung erfordern würde, entsprechend hohe Transaktionskosten, sodass dann die ja auch durchaus sinnvollen Zwecke des Text- und Data-Mining dadurch auch eingeschränkt würden, sodass diese Lösung also ja vielleicht durchaus ein wichtiger Baustein ist, aber durchaus auch einige Nachteile hat. Ja, und damit kommen wir dann zu dem anderen großen Lösungsansatz, dem gesetzlichen Vergütungsanspruch. Ein gesetzlicher Vergütungsanspruch, der eingeführt werden könnte vom Gesetzgeber, um eine pauschale Vergütung zu erreichen von Kreativen. Ein solcher gesetzlicher Vergütungsanspruch wird auch dadurch gerechtfertigt, dass es durchaus auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist, natürlich, dass menschliche Kreative weiterhin ihrer Arbeit nachgehen können und das auch in auskömmlicher Art und Weise, damit menschliche Fertigkeiten, menschliche Fähigkeiten aufrechterhalten werden. Und das wird auch sogar von den großen KI-Anbietern anerkannt, dass natürlich menschliche Kreativität weiterhin benötigt wird, auch als Treibstoff für KI-Systeme. Denn wenn KI-Systeme nur noch trainiert werden könnten anhand von KI-generiertem Output, dann wird das System irgendwann selbstreferenziell. Allerdings, diese Lösung, die sich ja sehr bewährt hat im Hinblick auf die Privatkopie, die ist meines Erachtens doch vor so große Herausforderungen gestellt, dass ich sehr skeptisch bin, ob sich das Ganze umsetzen lässt. Zum einen haben wir sehr langwierige Gesetzgebungsverfahren. Zum zweiten ist sehr unklar, welcher Tatbestand denn eigentlich vergütungspflichtig ausgestaltet sein sollte. Das Text- und Data-Mining in jedem Zusammenhang, dagegen hat sich der Gesetzgeber gerade entschieden, oder nur dann, wenn Text- und Data-Mining genutzt wird zum Training von KI-Systemen. Da stellt sich dann die Frage, inwieweit ist das denn überhaupt durchsetzbar? Lässt sich da überhaupt von außen reingucken in die Trainingsvorgänge? Und vor allem könnten dann Tech-Unternehmen diesem Vergütungsanspruch dadurch ausweichen, dass sie das Training einfach nicht mehr in der EU machen, sondern außerhalb der EU. Denn dieser Vergütungsanspruch wäre von seiner territorialen Anwendbarkeit begrenzt auf die Europäische Union. Alternativ könnte man auch ansetzen, bei der Nutzung des KI-Systems oder dem Output und diese vergütungspflichtig ausgestalten, auch wenn das grundsätzlich Handlungen sind, die das Urheberrecht selbst gar nicht berühren. Gut, das haben wir bei der Privatkopieabgabe auch. Allerdings stellt sich auch hier die Frage, ja, woran will man da ansetzen? Man hat hier eben nicht körperliche Gegenstände, die verkauft werden, sondern letztlich Online-Angebote von generativer KI, sodass sich also hier viele Probleme in der Ausgestaltung im Detail stellen. Bis hin auch zu der Frage, wer soll denn eigentlich Vergütungsgläubiger sein? Wer soll denn partizipieren können? Alle, die Inhalte frei im Internet zugänglich machen oder nur Inhaber bestimmter Premium-Inhalte? Wie kann man hier gewährleisten, dass man Urheberrechts, urheberrechtlich geschützte Inhalte von nicht urheberrechtlich geschützten Inhalten abgrenzt. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Und ganz besonders wichtig ist mir auch noch der letzte Punkt. Wir haben ja bei der Privatkopie letztlich eine gesetzliche Regelung, die sagt, der Urheber kann die Privatkopie nicht mehr verbieten, partizipiert aber dadurch, dass er eben einen bestimmten Anteil aus diesem pauschalen Vergütungssystem erhält. Wenn wir zu einer solchen Lösung für das Training von KI-Systemen kommen würden, wäre das aber meines Erachtens sehr nachteilig für die Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber, wenn also keine Möglichkeit mehr bestünde, dagegen vorzugehen, zu untersagen, dass die eigenen Werke genutzt werden für das Training von KI-Systemen. Meines Erachtens müsste eine Lösung gefunden werden, die weiterhin auch die Entscheidungsfreiheit der Autorinnen und Autoren sichert. Ja, dann gibt es als nächste Möglichkeit die schon angesprochenen, auf europäischer Ebene diskutierten Transparenzpflichten, die ja nach dem Vorschlag des Europäischen Parlaments Gegenstand des AI Act sein sollen. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, was aktuell der Stand der Dinge ist, da sich ja gerade im Moment an dieser Regulierung der generativen KI und der Basismodelle eine große Diskussion entzündet hat, dass ja hier insbesondere die deutsche Bundesregierung, aber auch Frankreich und Italien gegen eine Regulierung von Basismodellen sich ausgesprochen hat und stattdessen auf eine Selbstverpflichtung setzen möchte. Die Transparenzpflichten, die jedenfalls vorgeschlagen wurden vom Europäischen Parlament, sie würden vorsehen, dass jedenfalls Anbieter von generativer KI dokumentieren sollen und diese Dokumentationsergebnisse auch öffentlich zugänglich machen sollen, in ausreichend detaillierter Weise, inwieweit urheberrechtlich geschützte Werke für das Training der KI-Systeme genutzt wurden. Das wäre ein Baustein, der meines Erachtens sehr sinnvoll wäre, wenn denn wirklich die Übersicht so detailliert ist, dass man selbst nachvollziehen kann, ob ein ganz konkretes Werk genutzt wurde. Wenig hilfreich wäre natürlich, wenn es einfach nur hieße, ja, es wurden übrigens Pressebeiträge und literarische Werke etc. genutzt, sondern diese detaillierte Übersicht müsste eben hinreichend detailliert sein. Die andere Frage ist natürlich, welche rechtlichen Wirkungen hätte das? Es ermöglicht natürlich dann, dass man ab diesem Zeitpunkt ein Opt-out erklären könnte. Der wirkt sich aber nur für die Zukunft aus. Das heißt, schon trainierte Werke kriegt man damit auch rechtlich gesehen nicht mehr aus den Systemen raus, wenn das denn überhaupt technisch möglich sein sollte. Man könnte also letztlich nur noch mal kontrollieren, ob es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Wenn aber tatsächlich das Training mithilfe von KI-Systemen mittels öffentlich zugänglicher Daten dann zulässig war, dann hilft diese Transparenzpflicht tatsächlich wenig weiter. Soweit vielleicht erstmal die ernüchternde Bilanz zu den Transparenzpflichten und die vielleicht etwas positivere zu den Vergütungspflichten. Und damit würde ich gerne die Ebene des Input verlassen, noch ganz kurz auf die Frage der Schutzfähigkeit des Output eingehen. Schutzfähigkeit des Output, hier sehen Sie KI-generierte Werke. Allerdings besteht hier europaweit Einigkeit, dass jedenfalls nach geltendem Recht ausschließlich durch KI-generierte Erzeugnisse nicht durch das Urheberrecht geschützt sein können. Das Urheberrecht ist menschlichen Erzeugnissen vorbehalten. Häufig wird man allerdings in der Situation sein, dass die KI gar nicht alle Schritte selbstständig vollzogen hat, sondern dass es bestimmte menschliche Anteile gibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann ist eine menschliche Gestaltungsentscheidung ausreichend, sodass der Output auch dem Menschen zugeordnet werden kann und damit dann doch urheberrechtlich geschützt sein kann. Wenn zum Beispiel sehr detaillierte Prompts eingegeben werden und ein Text immer wieder bearbeitet wird durch den menschlichen Nutzer des KI-Systems, dann kann es durchaus sein, dass der Output eben nicht nur KI-generiert ist, sondern auch menschengeneriert und damit urheberrechtlich geschützt. Meines Erachtens würde hingegen das Training eines KI-Systems als solches grundsätzlich nicht ausreichen, um ein Urheberrecht, ein menschliches Urheberrecht an dem Output des damit erzeugten, also an dem damit erzeugten Outputs zu erschaffen. Und eine ganz große Fragestellung, die bisher auch noch ungelöst ist, wie kann denn eigentlich sichergestellt werden, dass menschliche Werke von KI-generiertem Output unterschieden werden können? Beide sind ja nun so, dass sich letztlich diese Unterschiede auch primär auf den Herstellungsprozess beziehen und dem konkreten Output nicht angesehen werden kann, dass er rein KI-generiert ist. Und das ist natürlich eine Frage, die auch gerade für Verwertungsgesellschaften und Verteilungssysteme eine erhebliche Sprengkraft hat, wie man im Rahmen auch eines heutigen Panels sehen wird. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Lösung des europäischen Urheberrechts, dass nur menschliches Schaffen Urheberrechtsschutz genießen kann, gar nicht die einzige Option ist, sondern dass wir in der britischen Welt und also im Commonwealth in Großbritannien und Ländern, die davon beeinflusst sind, andere Regelungen finden. Hier haben wir eine Regelung, dass es also auch ein Copyright geben kann für Werke, where there is no human author, ohne menschlichen Autor. Und dann soll Rechtsinhaber sein die Person, die die notwendigen Vorkehrungen unternommen hat, damit dieses Werk dann geschaffen wurde. Es gibt also auch den ganz anderen Ansatz, aber auch hierzu gibt es bislang wenig Rechtsprechung. Und natürlich stellt sich die Frage, sollte der europäische Ansatz sich ändern, sollte er aufrechterhalten werden, brauchen wir die Möhre, die den KI-Systemen vorgehalten wird? Ich sehe dafür im Moment auch ökonomisch keine Rechtfertigung, dass wir hier in irgendeiner Form Anreize schaffen müssten durch einen gesetzlichen Schutz, sondern da kann man getrost sicherlich die weiteren Entwicklungen abwarten. Ja, und dann kommen wir zu der letzten Frage. Welche Auswirkungen hat dies auf das menschliche Schaffen? Sie finden rechts einen Beitrag aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da ging es um eine Studie bei Unternehmensberatern, die eine Werbekampagne für Alltagsprodukte erzeugen sollten. Textbeiträge, kurze Textbeiträge. Und diese Balken zeigen, wer nach Ansicht der Probandinnen und Probanden die besseren Inhalte erzeugt hat. Das gelbe sind die mithilfe von Menschen erzeugten Beiträge, links nur Mensch und der rechte gelbe Mensch mit KI-Unterstützung. Das blaue sind die rein KI-generierten Beiträge oder eben das hellblaue KI mit Mensch-Unterstützung. Und das Erschreckende ist, dass also die Probandinnen und Probanden, die nicht wussten, was von Menschen kommt und was KI gemacht wird, die KI-generierten Werbebeiträge, so kurze Texte, um irgendwie, was weiß ich, Shampoo anzupreisen, für besser hielten. Und links sehen Sie Gemälde aus einer älteren Studie. Da haben Wissenschaftler Werke, die KI oder Werke der Art, die bei der Art Basel ausgestellt waren, und KI-Erzeugnisse Kunstgeschichtsstudierenden vorgelegt und haben auch hier gefragt, welche Werke wohl von der KI stammen, waren vielleicht die KI-generierten Werke auch einfach gefälliger, waren vielleicht die Probandinnen und Probanden zu unkritisch, zu unvorbereitet. Aber ich denke, es gibt uns jedenfalls Anlass, uns zu überlegen, welche Auswirkungen sich auf menschliches Schaffen auch ergeben kann, wenn KI sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, ich brauche hier nicht noch zu begründen, warum das Urheberrecht so wie es ist, auf den Menschen ausgerichtet bleiben sollte, warum wir ein anthropozentrisches Urheberrecht haben, weil wir natürlich eine kategoriale Unterscheidung haben zwischen menschlicher Schöpfung und automatisierter Schöpfung. Das klang auch alles schon an. Und dass wir auch natürlich weiterhin auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse menschliche Kreativität brauchen, um ihrer selbst willen, aber durchaus auch, damit KI-Systeme sinnvoll trainiert werden können. Wenn man also sozusagen die personalistische Rechtfertigung nicht ausreichen lassen möchte, dann könnte man auch sogar knallharte utilitaristische Gründe anführen. Allerdings haben wir im Urheberrecht ja mittlerweile eine Ausweitung des Schutzes auch für sehr technisch geprägte Schutzgegenstände, zum Beispiel Computerprogramme. Und das Urheberrecht dient auch dem sogenannten Schutz der kleinen Münze, also von Gestaltungen, die nur ein ganz geringes Maß an Gestaltungsspielräumen oder ein geringes Maß an Schöpfungshöhe aufweisen. Eben wie gesagt diese Werbetexte zum Beispiel. Und schutzfähig ist nach der Rechtsprechung das, was über das rein alltägliche Handwerkliche hinausgeht. Und hier befürchte ich schon, dass es dazu kommen wird, wenn man immer mehr sozusagen Textproduktion als alltäglich handwerklich empfinden wird. Also nicht explizit nicht im literarischen Bereich, aber eben im Bereich Werbetexter etc., dass sich dadurch schleichend eine Entwicklung vollziehen wird, dass also die Schutzschwelle des Urheberrechts sich erhöhen wird und mehr dieser Schutz der kleinen Münze verdrängt wird, dass also Alltagsgrafiken, Gebrauchsgrafiken, Werbetexte etc., die vielleicht heutzutage noch als urheberrechtlich geschützt angesehen werden, dann zukünftig nicht mehr von der Rechtsprechung als urheberrechtlich geschützt angesehen werden. So, soweit. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ernüchternd in der Tat. Frau Lauber-Rönsberg, wenn ich Ihren Vortrag gekannt hätte, wäre meine Einführung vermutlich anders ausgefallen. Auf der anderen Seite, es ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass zwischen im Blick von Urheberinnen auf das Urheberrecht und dem fachlichen Blick Welten klaffen. Aber ich muss auch sagen, also wenn wir davon ausgehen, le style c'est l'homme, also mir war gar nicht bewusst, dass der Stil an sich nicht geschützt ist. Und es ist sehr schwierig für diejenigen, die literarisch arbeiten, so etwas zu hören in Form und Inhalt. Also wie wollen Sie aus einem literarischen Text eine Information heraus destillieren, die nicht geschützt ist? Also das wäre eine Frage, die ich gerne in die Runde werfen würde. Und aber ja, also das wäre vielleicht so als Auftakt. Also gibt es eine Möglichkeit, das ein bisschen, also beide Wahrnehmungen vielleicht etwas näher zusammenzurücken. So viel erstmal.
Ja, diese Unterscheidung zwischen Form und Inhalt, die wird natürlich ganz relevant bei Sachtexten, also zum Beispiel wissenschaftlichen Texten. Bei literarischen Texten insofern, dass zum Beispiel die Entscheidung, jetzt ein bestimmtes historisches Setting für eine Erzählung zu wählen, als solches nicht geschützt sein kann oder ein bestimmtes Motiv zu wählen etc. Gerade im literarischen Bereich wird aber dann diese ja vermeintlich strikte Unterscheidung zwischen Form und Inhalt auch deutlich wieder durchbrochen, dass wir ja, dass auch im Urheberrecht anerkannt ist, dass auch fiktive Charaktere urheberrechtlich geschützt sein können, dass also sozusagen die Charaktere eines Romans und auch sozusagen die Szenerie, in der diese Charaktere angesiedelt sind, wenn sie denn eben so eindeutig diesem Roman zum Beispiel zuzuordnen sind, dass wir hier durchaus ein Urheberrecht haben. Aber also, um jetzt, also zum Beispiel, wir hatten, auch wenn das vielleicht, also gerade im Kinderbuchbereich, nachdem die Harry Potter-Romane solche Erfolge hatten, gab es eine ganze Reihe von Rechtsstreitigkeiten oder von Nachahmungen auch, dass dann auf einmal eben der Zaubereibegabte, entweder Jungen oder Mädchen, dann ihre Abenteuer erlebt haben in Romanen. Und das ist zum Beispiel ein Motiv, das als solches nicht urheberrechtlich schutzfähig ist. Das kann eben nicht monopolisiert werden. Da gab es schon vor Harry Potter entsprechende Geschichten und danach wird es die auch zum Glück immer noch geben. Aber sozusagen, wenn eben dann ein Roman zu eng kommt und sozusagen diese Szenerie und die fiktiven Charaktere eines Romans letztlich trittbrettfahrermäßig benutzt, um daran eine eigene Geschichte zu entwickeln. Das ist zum Beispiel etwas, was urheberrechtlich gesehen dann unzulässig wäre. Und aber eben das bloße Motiv als solches, oder das kann es ja auch sein, dass viele Romane dann tatsächlich inspiriert wurden dadurch, dass man gesehen hat, in einem bestimmten Bereich gibt es nun diese Harry Potter-Geschichten, die weltweit solchen Erfolg haben. Also das ist etwas, was wiederum urheberrechtlich nicht geschützt ist. Oder eben auch ein bestimmter Stil, ob es jetzt im bildnerischen Bereich ist oder in der Musik oder auch in der Literatur. Gerade Stile als solche sollen eben nicht monopolisierbar sein, weil dadurch ja auch gerade für andere Autorinnen und Autoren, für andere Urheberinnen und Urheber eine ganz große Gefahr läge, wenn man das, was auch künstlerisch erreicht wurde, gar nicht weiter nutzen kann, nicht darauf aufbauen könnte, sondern immer Angst haben müsste, dann gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Aber natürlich ist das irgendwo eine Gratwanderung. Das gestehe ich auf alle Fälle zu.
Ja, also ich sehe tatsächlich einen massiven Interpretationsbedarf. Ich würde auch tatsächlich gerne Linnea George dazu hören.
Die sich erstmal entschuldigt, weil ich vertrete Lena Falkenhagen. Also ich bin Nina in Lena. Ich bin Schriftstellerin, Ehrenpräsidentin des European Writers Council, das 49 Organisationen aus 31 Ländern vertritt. Beschäftige mich seit etwa 4 Jahren mit auch den Themen Text and Data Mining, Machine Learning und Ähnlichem. Könnte euch ganz viel erzählen, was in Europa gerade läuft, was nicht läuft. Warum ich auch explizit anderer Auffassung bin, dass die TDM-Schranke definitiv nicht Machine Learning abdeckt, niemals als solches gedacht war und dass TDM auch technisch was völlig anderes ist als Machine Learning, würde aber gerne jetzt mal mit euch zusammen die Haube aufmachen, um zu gucken, was in diesem ChatGPT drinsteckt, weil ich glaube, wir haben jetzt eine urheberrechtliche Einführung bekommen. Ich würde gerne ein bisschen Fleisch dran machen, um zu schauen, dass wir nicht nur in der Ecke bleiben, darf jemand einen Stil nachahmen und ist das dann geschützt oder nicht. Weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist, und das gibt mir 2 Minuten, um das mal kurz klarzumachen. ChatGPT und ähnliche entwickeln seit etwa 15 Jahren, also Stable LM, Bird und ähnliche, Midjourney, DALL-E, seit 15 Jahren, mehr sogar noch, werden Daten, so nennen sie sie, ich nenne es Werke, ohne Vergütung, ohne Erlaubnis, ohne unsere Kenntnis benutzt, um generative Informatik zu entwickeln. Seit mindestens 15 Jahren. Woher wissen wir das? Wir wissen, dass unter der Haube von ChatGPT 45 Terabyte an Material steckt. Das ist übersetzt 293 Millionen Seiten. Davon mehrere Millionen urheberrechtlich geschützte Buchwerke, für die ein Mensch 20.000 Jahre benötigen würde, wenn er jeden Tag lese und nicht irgendwie noch eine Kaffeepause macht, die im Übrigen dann natürlich auch bald kommt. 45 Terabyte Daten sind ungefähr 52.800 Aktenschränke, die irgendwo hier noch nicht mal in der Bibliothek Platz finden. Das gesamte Internet einerseits, andererseits Fachbücher, Sachbücher, jede Menge Science-Fiction, New York Times-Bestseller, Presseartikel, Blogs, Essays und so weiter, alle Sprachen, Salman Rushdie, Sebastian Fitzek, Nina George, Harry Potter, Stephen King, Moby Dick, 50 Shades of Grey, sehr viel 50 Shades of Grey im Übrigen. Also Stanford hat mal eine wunderbare Studie gemacht, um zu schauen, was memorisiert ChatGPT oder Stable LM und geben wieder wirklich Wort für Wort. Und sehr häufig war sehr genau 50 Shades of Grey dabei. Wir wissen nicht genau, was ChatGPT davon so gut findet, aber gut. Bei dem, was dabei rauskommt, da werden 175 Milliarden Parameter angelegt. Was ist, wenn? Das fängt beim ersten Parameter an, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das geht dann weiter zu das wahrscheinlichst nächste Wort. Das wahrscheinlichste nächste Wort. Wer findet es gut, wenn er bei WhatsApp immer das nächstwahrscheinliche Wort angezeigt bekommt? Weil das ist KI, die seit den 60er Jahren schon benutzt wird. Das nächstwahrscheinlichste Wort. Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag.
Wunderbar. Das war eine Live-Demonstration des Markov-Chains. Und ChatGPT macht dasselbe, das Wahrscheinlichste, aber unter 175 Milliarden verschiedenen Parametern. Junge trifft Mädchen, Mädchen trifft Junge, Mädchen trifft Entscheidung. Aha, man kann auch mal was anderes machen, also eine Liebesgeschichte, wunderbar. Das steckt also darunter. Und wenn man zu den Geschäftsmodellen sieht, und gerade vorhin wurde der 3-Stufen-Test angesprochen, für die Nichtjuristin, das ist so ein bisschen wie unser Fallschirm. Es wird eine neue Schranke eingeführt, mein Recht endet, das Recht der Allgemeinheit beginnt, 3-Stufen-Test sagt, jetzt gucken wir aber mal schon, dass es nicht allzu schlimm wird. Und ein Teil davon ist, wird mein Markt bedrängt, wird mein Markt substituiert durch etwas? Ist es ein legitimes Interesse, was mir dann verloren geht, ob es nun Entscheidung oder Geld ist? 3 Beispiele und dann höre ich auch auf, mich zu echauffieren. Der Output. Wenn wir auf Amazon schauen, da sehen wir, dass mitunter bei Self-Publishing-Titeln 80 von 100 Bestsellern KI-generierte Scheiße sind. Scheiße deshalb, und das sage ich bewusst, weil es auch Pilzratgeber sind, die giftige Pilze als nicht giftig bezeichnen. Da wird KI mit seinen Halluzinationen dann wirklich gefährlich. Wir sehen aber auch, dass dann nicht nur Gelder weggehen. KDP heißt Self-Publishing, das nach gelesenen Seiten bezahlt wird. Humanoide oder humane Autoren kriegen weniger, weil KI-Bücher ihnen die Remuneration, das Geld wegnehmen, durch Fake-Leser, durch KI-Bots, die so tun, als ob sie das lesen. Kollegen und Kolleginnen entdecken plötzlich nicht lizenzierte Übersetzungen in anderen Sprachen, aus dem Englischen ins Spanische oder ins Portugiesische, eine KI-Übersetzung, auch im Self-Publishing, entweder unter völlig anderem Namen oder sogar unter Namen, die sich so ähnlich anhören wie berühmte Autoren. Berühmte Autoren, drittes Beispiel, finden auf einmal KI-Bücher unter ihrem eigenen Namen. Das wäre wie Nena George findet auf einmal das Lavendelsaal-Gewürzmischungskochbuch von einer KI geschrieben unter ihrem Namen. Das ist Identitätsdiebstahl, das ist Reputationsmissbrauch. Das heißt, wir haben es hier bereits mit Geschäftsmodellen, mit einer Wirtschaft zu tun, wo der Drei-Stufen-Test eigentlich jetzt schon sagen müsste, oh Gott, Alarm. Das geht alles nicht, wir müssen die abschalten. Da steckt illegales Zeug drin. Abschalten, clean slate, nichts daran ist legal. Zweitens, die Geschäftsmodelle, die schon entstanden sind, sind negativ für uns. Drittens habe ich jetzt sowas von den Faden verloren, aber ihr merkt, ich bin echauffiert. Ich bin sehr, sehr echauffiert, weil es von der Frage, die du und die du gestellt hast, wer profitiert, das ist zurzeit OpenAI, die machen 3,3 Millionen US-Dollar jeden Tag. Das so als kleines unter die Haube schauen. Für mich geht es dann nicht nur um, ist urheberrechtlich mein Stil geschützt oder nicht. Für mich geht es darum, dass wir es hier mit einem Geschäftsmodell zu tun haben und ich auch lieber an die Juristin, zum Beispiel Frau Barwick, geben würde, wenn es um urheberrechtliche Fragen geht, denn ich weiß zwar viel, aber ich habe noch nicht mal Abitur.
Nein, nein, also ich bin dir sehr dankbar, liebe Nina. Es stimmt, dass du jetzt das ganz große Feld aufgemacht hast und vielleicht können wir doch mal ein bisschen zurückkehren. Also ich, wie gesagt, ich bin dir unendlich dankbar, weil ich gebe zu, als ich ihren Ausführungen lauschte, also ich fand das wirklich bemerkenswert, also für mich sehr, sehr lehrreich, sehr aufschlussreich und auch in dieser Nuanciertheit und Detailliertheit. Aber doch, manchmal hatte ich das Gefühl, doch weit weg von dem, was passiert. Mhm. Nämlich, wir können auf das Wort Plagiat zurückkommen. Aber ich würde gerne Frau Barwick hören und Ihnen dann die Gelegenheit geben, weil möglicherweise hat Frau Barwick als Urheberrechtlerin eine andere Perspektive als Sie. Das wäre ja interessant. Also mal schauen, was zusammenkommt.
Ja, also natürlich ist es ja generell oft so, zwei Juristinnen, zwei Meinungen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Recht, dass man irgendwie interpretieren kann. Also natürlich nicht in jeglicher Hinsicht. Aber also ich kann grundsätzlich sozusagen eigentlich den Vortrag so unterschreiben. Ich habe jetzt bei keiner Sache gesagt, das ist jetzt irgendwie falsch. Also wir haben uns halt auch im Börsenverein natürlich damit beschäftigt, ist jetzt der 44b zum Beispiel anwendbar oder nicht. Und ganz am Anfang dachte ich tatsächlich auch, als ich den so gelesen habe, ja, Informationen, Muster, Trends, okay, ist wohl anwendbar. Aber dann im Endeffekt bei näherem Nachdenken dachte ich eigentlich so, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ja, also man hat ja auch so ein, manchmal wirklich so ein, also vielleicht auch wie UrheberInnen einfach so ein rechtliches Störgefühl. Das kann gar nicht sein. Und dann fängt man halt an zu überlegen, okay, gibt es denn etwas, was dagegen spricht sozusagen? Ja, und ich finde schon, es gibt sehr viele Argumente zu sagen, der 44b ist zum Beispiel anwendbar, aber es gibt, glaube ich, auch, ich würde sagen, im Moment ist es auch so 50-50 zu sagen, nein, ist er eben nicht, weil einerseits hat der Gesetzgeber daran gar nicht gedacht. Gut, jetzt haben wir gestern gehört, das Gesetz ist manchmal schlauer als der Gesetzgeber, aber trotzdem war mit diesem Text und Data Mining eigentlich wirklich gemeint, diese Vervielfältigung, die man am Anfang braucht, um dann die Maschine im Prinzip lesen zu lassen, also das, was bei den Menschen keine urheberrechtlich relevante Handlung ist, dass der Werkgenuss, der ist bei uns frei, wir dürfen alles lesen sozusagen. Bei der Maschine ist aber diese Vervielfältigung vorher notwendig und die wurde sozusagen mit der Schranke gestattet, um daraus dann Informationen, also eigentlich vor allem Fakten zu ziehen, um meinetwegen zu sagen, in Goethes Werke kommt so und so oft das Wort, keine Ahnung was, vor. So. Für die Wissenschaft eigentlich so. Und gut, es wurde dann auch fürs Kommerzielle geöffnet, aber ich glaube, keiner hat wirklich daran gedacht, dass man damit jetzt eine Maschine trainiert und füttert, die im Endeffekt diese Werke schon auch noch beinhaltet, irgendwie auseinandergesetzt. Und ich glaube auch wirklich, dass das was anderes ist. Ich glaube, es gibt auch KI-Systeme, da sind die Werke noch drin, in bearbeiteter Form oder so. Das heißt, es wäre dann eh nicht von der Schranke gedeckt. Also, wobei es, ich sage jetzt mal, wie Nina auch gesagt hat, für die Vergangenheit ist es eigentlich auch egal, ob der 44b anwendbar ist oder nicht, weil vor 2019 gab es das auch im EU-Recht nicht. Das heißt, es ist genug illegal da reingegeben worden. Ja.
Also vielen Dank. Bevor ich Ihnen endlich wieder das Wort erteile, also ich wollte nur sagen, natürlich, wir dürfen alles lesen, aber wir gehen doch in eine Buchhandlung und kaufen ein Buch oder wir erwerben einen Bibliotheksausweis oder nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir alles lesen können, genau, ohne etwas dafür, also eine Art Gegenleistung zu erbringen. Und ich würde jetzt sehr gerne Ihre Antwort hören und dann würde ich Claudia Hamm fragen, wie sie das einschätzt, also dieses, was treibt die KI eigentlich mit unseren Werken?
Ja, also zum einen, genau, dieses Störgefühl, was Sie da beschreiben, das finde ich, also kann ich sehr gut nachvollziehen und das ist, ob jetzt die Text- und Data-Mining-Schranke anwendbar ist oder nicht, das, denke ich, muss man mit einem großen Fragezeichen versehen, solange bis der EuGH entschieden hat. Die Europäische Kommission zum Beispiel scheint eher davon auszugehen, dass tatsächlich die Text- und Data-Mining-Schranke anzuwenden ist, aber auch das hat keine Autorität. Ja. Aber deswegen, genau wegen dieses Störgefühls, das wäre was für mich eben tatsächlich für den Drei-Stufen-Test sprechen würde, zu sagen, dann, wenn Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber nicht dagegen vorgehen können, sich nicht effektiv dagegen wehren können, dann ist es auch tatsächlich ein Verstoß gegen diesen Drei-Stufen-Test. Was ich aber eigentlich sagen wollte nochmal zu den ganzen Punkten, die hier vorhin aufgemacht wurden und die natürlich total berechtigt sind und letztlich über das Urheberrechtliche hinausgehen. Ich glaube, das sind auch Punkte, die tatsächlich belegen, warum wir eine Regulierung von KI-Systemen brauchen, warum wir in der Europäischen Union eine Regulierung von KI-Systemen brauchen. Und das sind zum Teil Fragen, die angesprochen werden durch den AI Act, zum Teil auch durch KI-haftungsrechtliche Regeln, die parallel dazu in der Verhandlung sind. Und die meisten der angegebenen Beispiele, da würde ich sagen, ganz klar rechtswidrig. Also wenn da irgendwie Bücher veröffentlicht werden unter dem Namen oder einem Namen eines Autors oder einem ähnlich klingenden Namen, dann ist das natürlich eine Rechtsverletzung. Da ist nur das ganz große Problem, wie setzt man denn dieses Recht durch, dass diese ganzen Inhalte nicht mehr publiziert werden, dass diese Inhalte gelöscht werden. Das ist natürlich eine zweite ganz große Baustelle. Die eine Frage ist, was kann man im Recht regeln? Und die zweite Frage ist, wie kann man dann auch dafür sorgen, dass das dann auch wirklich in der Praxis ankommt?
Ja, die alte Frage.
Ja, gut, aber da haben wir ja gestern gehört, dass ja eine europäische Behörde in Planung ist, nicht? Also,
ja.
Also wenn es dann einmal klar. Die Transparenzpflicht gibt.
klar, aber wenn eben zum Beispiel das KI-System betrieben wird außerhalb von jemandem außerhalb der Europäischen Union, dann ist ja auch die Frage, was hat man für Druckmöglichkeiten, um dann gegen dieses Unternehmen, das da irgendwo anders angesiedelt ist, vorzugehen.
Naja, da gibt es offenbar, das wurde gestern eben bei der Konferenz der Initiative Urheberrecht, klang das ja hier und da an, also dass es durchaus Möglichkeiten gäbe oder Hebel. Aber ich bin froh, dass Sie dieses, also von diesem rechtlichen Störgefühl gesprochen haben, weil, also da, wie gesagt, da würde ich gerne Claudia ansprechen, denn wenn ich auch bei Ihrem letzten Beispiel, nicht, dass da die KI-generierten Bilder für also besser bewertet wurden. Ich wünschte mir immer, wenn das kommt, dass man fragt, warum? Erkläre mir doch, warum? Das bekommen wir nie, nie erzählt man uns das. Aber wie gesagt, die Frage jetzt an dich, liebe Claudia, waren diese Bilder, die wir gesehen haben, tatsächlich KI-generiert? Beziehungsweise waren sie, also ne, wenn man sagt, das, was die KI da generiert hat, ist besser als das, was Menschen generiert hat. Ich würde gerne, wie wirkt das auf dich? Das würde ich gerne hören.
Ich stelle mich kurz vor, ich bin Claudia Hamm, Literaturübersetzerin und Autorin von Bühnentexten und Essays. Was wirkt das auf mich, wie KI generiert? ich finde, die Frage ist eigentlich völlig irrelevant, weil was vollkommen verschleiert wird, ist immer die menschliche Arbeit, die in der KI steckt. Eigentlich vergleicht man in gewissen Weise doch auch menschliche Arbeit, alles das, auch wenn die KI das dann in einer gewissen Weise wahllos zusammenwürfelt, weil Wahrscheinlichkeit als Prinzip ist kein künstlerisch gestaltendes Prinzip. Also das fände ich interessant, urheberrechtlich zu sagen, es sind Texte und Werke geschützt, die nach Wahrscheinlichkeit die wahrscheinlichsten Dinge zusammen ist. Das also wäre, glaube ich, ein interessantes Thema. Aber ich würde gerne vielleicht nochmal von den Bildern weg, weil das Thema ist immer so groß, das merke ich jedes Mal. Also man kann immer in alle möglichen Richtungen ausscheren. Ich würde mich gerne nochmal auf Texte konzentrieren.
Ja, ja.
Und auch auf ganz konkret auf Sprach-KI. Und das, womit wir unser Problem haben, textgenerierende KI. Wir haben kein Problem mit KI, die gut rechnen kann, die medizinische, was weiß ich, sondern
wir reden hier ausschließlich von generativer KI, genau, nicht von assistiver
KI. Und ich würde jetzt nochmal, weil ich mich einfach mit Sprache besser auskenne als mit Bildern, auch wenn ich mit dem Maler liiert bin.
Nein, das war der Prompt.
Ja, okay. Was mich immer wundert, bei all dem, auch was hier gesagt wurde jetzt schon, ist, welches Sprachkonzept steckt eigentlich grundsätzlich da dahinter? Wenn ich zum Beispiel davon höre, die KI-Entwickler entnehmen den urheberrechtlich geschützten Texten nur Muster, Korrelationen und Trends. Also ich habe auch ein paar Jahre Literaturwissenschaft studiert und da gab es auch Sprachwissenschaft, aber ehrlich gesagt, mir sind diese Begriffe nie begegnet in der Expertise mit Sprache. Ich möchte gerne wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen und ob wir nicht uns mit völlig verschleiernden Begriffen hier herumschlagen, die gezielt gewählt werden, um das zu verschleiern, was dahinter steckt. Nämlich, um jetzt doch nochmal auf die Bilder zurückzukommen, weil das vielleicht übertragbar ist. Wenn das Getty Images Zeichen verzerrt sichtbar ist, da ist da kein Trend reproduziert. Es ist nämlich eine Reproduktionssoftware. Da ist reproduziert worden und damit haben wir zu tun. Es wird verzerrt reproduziert oder in Tech-Sprache, so wird es ja von den Leuten auch eingeräumt, es wird simuliert. Es wird ein Als-ob hergestellt. Ich habe dieses Als-ob, im April einen Text geschrieben, der in Sinn und Form da nachzulesen ist und habe den Auswurf von Sprach-KI Als-ob-Texte genannt. Es wird simuliert. Alles, was da rauskommt, ist eine Simulation. Und ob eine Simulation von Sprache, von all dem, was da auch rechtlich je entschieden wurde, gedeckt ist und überhaupt erfasst ist, das finde ich wäre ein interessantes Thema. Wir reden von einer Simulation von Sprache. Es gibt niemanden, der spricht. Es gibt keinen Adressaten dieser Botschaften. Und das hat immense Auswirkungen, nicht nur auf das Leseverhalten, auf alles Kulturelle schlechthin, sondern auch auf vielleicht auch auf rechtliche Dinge und welche Gesetze wir hier brauchen.
Vielen Dank. Also möchten Sie dazu etwas sagen?
Ja, also vielleicht auch das gesamte, also das würde ich teilen, dass das natürlich, also letztlich einfach eine ganz andere Kategorie von Text ist als ein menschlicher Text. Und insofern, also rechtlich könnte man ja von verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Eben zum einen die Frage, soll zum Beispiel ein solcher Text urheberrechtlichen Schutz bekommen oder nicht? Und da würde ich sagen, ganz klar nein, wenn es sich eben um einen wirklich rein KI-generierten Output handelt. Eine andere Frage wäre wiederum, wer haftet denn dafür, wenn da Pilze, also wenn die KI jetzt fälschlicherweise behauptet, dass bestimmte Pilze nicht giftig sind oder, keine Ahnung, eine falsche Wettervorhersage macht oder wie auch immer. Da haben wir natürlich schon ganz klar, derjenige, der sich dieses Texts bedient und ihn verbreitet, die Person, das Unternehmen muss dann natürlich auch dafür haften, gegebenenfalls auch, also einerseits die Person, die diesen Text dann benutzt. Und natürlich, und da sind wir genau jetzt gerade im Diskussionsprozess, eben unter welchen Umständen haftet denn auch derjenige, der das System produziert hat, sodass es einen solchen fehlerhaften Output produziert. Und da, das sind am Ende doch wieder klassische Fragen, aber natürlich können wir da nicht einfach sagen, es ist die KI und da haben wir keinen, der dafür haftet, sondern natürlich, da haben wir eine menschliche Verantwortlichkeit.
Aber ich finde, man sollte trotzdem noch mal sehr stark betonen, für alle, die je vorhaben, KI zu nutzen, sich doch bitte bewusst zu sein, es gibt niemanden, der da spricht. Es gibt niemanden, der Verantwortung übernimmt. Diese ganze Dimension der Sprache, die man appellativ nennen kann, dass ein Text sich richtet, dass er irgendeine Richtung nimmt. Ja? Der möchte ein Pilzbuch will sonst auch etwas, das will etwas. Ja? Das hat eine appellative Funktion. Nimm diesen Pilz und jenen nicht. Ja? Diese Funktion fehlt bei der KI-Sprache. Und damit fehlt auch die phatische Funktion, die beziehungsstiftende Funktion von Sprache. Und das ist ein enormes, auch soziales und eine riesige ethische und kulturelle Frage. Und da müssen wir uns dann doch mal im sehr großen Stil damit auseinandersetzen, was es heißt, dass wir Maschinen derart unser Vertrauen schenken. Was heißt das? Warum sind wir dazu bereit, überhaupt psychologisch? Mich rührt das sehr. Ich finde das rührend, dass wir bereit sind, aufgrund unseres Bedürfnisses nach Resonanz, nach Ansprache, nach Kommunikation, selbst im Output einer Maschine, einem Textroboter, zu glauben, er wäre ein Freund. Ich finde das unglaublich rührend. Ja? Naja, aber es wird massiv missbraucht. Und darüber sollten wir uns, glaube ich, bewusst sein.
Ich glaube, schon in den 70er Jahren hat ja unser wunderbarer Josef Weizenbaum fasziniert festgestellt, dass selbst seine Informatiker und wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen auf Eliza hineingefallen sind. Eliza hat so ein paar Therapeutengespräche simuliert. Sie schütteten ihr das Herz aus, weil es kommunikativ, reaktiv war. Es wurde vermenschlicht. Im Prinzip schauen wir auf KI, wie sehr naive Novizinnen, und wir verzaubern uns selbst.
Ja, das ist ja das Problem tatsächlich mit dieser anthropomorphisierenden Begrifflichkeit. Aber ich stelle fest, dass wir uns allmählich vom Boden des Urheberrechts entfernen. Und ich weiß, ja, aber ich finde es eine sehr interessante Frage, ob dieses Urheberrecht, das ja auch mit Persönlichkeitsrecht verknüpft ist, ja, ob es tatsächlich noch mehr leisten kann als die ureigenen Interessen der Urheberin. Also das ist eigentlich die Frage, die gerade aufgekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir sie heute beantworten können. Aber wenn ich jetzt zurückspringe, jetzt mal wirklich auf die Interessen der Urheberinnen und der Verlage, mit uns zusammenhängen, um diese Kluft zu schließen, also zwischen unserer Wahrnehmung, für uns ist das, also dieses Maschinentraining, dieses Datensammeln und Maschinentraining ist für uns ein plagiatorischer Akt. Also da bringe ich tatsächlich meine Wahrnehmung nicht in Deckung mit dem, was Sie uns so wunderbar vorgetragen haben. Und meine Frage ist, nachdem klar ist, dass dieses Urheberrecht auf gar keinen Fall aufgeweicht werden sollte, ist es eher so, sollten wir es aktualisieren, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, weil diese generative KI mit ihrem rasanten Wachstum ganz neue Fragen aufwirft. Das wäre meine Frage an Sie beide tatsächlich.
Also ich glaube, man muss tatsächlich drüber nachdenken. Also wir haben uns ja, glaube ich, jetzt auch so rechtlich nähern wir uns ja irgendwie sozusagen, also wir arbeiten uns ja so vor und am Anfang war eben ganz klar, das Trainieren, dass die Vervielfältigung ist, lassen wir mal den 44b weg, ist eine Urheberrechtsverletzung. Und ich finde aber auch dann eben die Fragen, sich anzugucken, was passiert dann mit dem Training selber und was passiert dann beim Output. Und ich glaube, so langsam muss man, glaube ich, jetzt auch wirklich dahin kommen, darüber nachzudenken, ob es nicht rechtlich doch oder urheberrechtlich nicht doch möglich ist, auch das als Handlungen zu betrachten, die eben doch das Urheberrecht berühren, weil das eben so ein tiefgreifender Eingriff ist. Und das hätte dann vielleicht auch am Ende die Konsequenz, dass man auf den Output so eine Art Vergütung legen könnte. Dann hätte man das Territorialitätsproblem beim Input nicht und so. Also das hätte ein paar ganz charmante Lösungen. Aber ich gebe Ihnen total recht, dass der Weg dahin und das jetzt wirklich zu begründen, glaube ich, nicht so einfach ist. Aber ich glaube, das ist jetzt das, worüber jetzt alle Urheberrechtler, die jetzt im Sinne des der Stärkung des Urheberrechts denken, nachdenken müssen. Also ich war auch auf einem Symposium in München, da hatte man eher das Gefühl, das ging so in die andere Richtung, sondern nach dem Motto, wir schaffen einfach eine Schranke und danach ist alles erlaubt und auch keine Vergütung und seid mal ruhig. Also ich glaube, das kann jetzt nicht der Weg sein, sondern man muss dann vielleicht jetzt diesen komplizierteren Weg gehen und sich wirklich überlegen, wie kriegen wir da irgendwie jetzt, wie kriegen wir das Urheberrecht erweitert auf diese, ja, auf dieses Maschinelle, Neue.
Genau. Und ich würde dem ganz zustimmen. Also was sind die Funktionen des Urheberrechts? Die Funktionen des Urheberrechts sind zum einen, ja, dem Autor, der Autorin Kontrollmöglichkeiten über das Werk zu geben, sodass man selbst entscheiden kann, wann das Werk veröffentlicht wird, in welcher Form es dann genutzt wird, mit Einschränkungen, und zum anderen eine angemessene Vergütung sicherzustellen. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, dass wir merken, hier wird massiv menschliches Schaffen als, ja, verdrängt durch KI-generierte Werke, dann ist das, ich glaube, an dem Punkt sind wir, dass wir sagen, so eine Entwicklung könnte kommen. Das ist auch eine gesellschaftliche Frage, inwieweit die Gesellschaft wir alle KI-generierten Output als gleichwertig akzeptieren. Aber wenn wir sagen, so eine Entwicklung könnte kommen, dann stellt sich eben die Frage, was kann das Urheberrecht da leisten? Und ich bin eben insofern, also mir wäre eben wichtig zu sagen, ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Vergütungspflicht. Ich glaube aber, die alleine richtet es nicht, sondern ich glaube, wir brauchen eben neben der Vergütungspflicht auch noch die Möglichkeit, dass Urheberinnen und Urheber verhindern können müssen, dass ihre Werke genutzt werden für das Training von KI-Systemen. Also wir brauchen einerseits die Opt-out-Möglichkeit oder ein Ausschließlichkeitsrecht und wir brauchen eine Vergütungspflicht. Wo ich ratlos bin, ist tatsächlich bei der Frage, wie schafft man das in die Praxis umzusetzen, auch angesichts dieser technischen Entwicklungen, also eben auch bei der Vergütungspflicht. Ich denke, auch beim Output anzusetzen oder bei dem Angebot des KI-generierten Systems scheint mir das Sinnvollste. Aber auch da frage ich mich, wie will ich das denn machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann doch nicht sozusagen jedem, der privat auf seinem Rechner irgendwie ChatGPT nutzt, um da irgendwas zu generieren, dass der jetzt einen gewissen Centbetrag abführen muss, müsste ich das dann, wir knüpfen ja auch bei der Privatkopieabgabe, knüpfen wir ja an bei den Trägermedien und den Vervielfältigungsgeräten, hat man da vielleicht was man sinnvoll auch wieder als Anknüpfungspunkt wählen könnte, irgendwelche
Chips. Vielleicht so eine erweiterte kollektive Lizenz.
Ja,
oder eine Betreibervergütung oder die Authors Guild in den USA hat sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, können wir es hinkriegen, dass es eine Dokumentation gibt aller 120 Millionen Nutzer von ChatGPT und dann noch die von Stable LLM. Immer wenn die den Befehl eingeben, schreib mir ein Poem, ein Drehbuch, einen kurzen Text im Stil von, dass das dokumentiert wird und dass derjenige, der dort imitiert wird, keine Ahnung, $2 bekommt, $3, ich weiß es nicht. Also sie haben kein Preisschild dran gemacht, weil es ist ja auch die Frage, will man Preisschild dran machen?
Ja.
Aber das wäre auch so eine Idee gewesen.
Genau, und es ließe sich wahrscheinlich nicht konkret, also anders als beim Streaming, wo man ja genau gucken könnte, sozusagen welches Werk wird denn da jetzt gerade gestreamt, sondern also da wird man sicherlich bei einer generativen KI nicht genau gucken können, wessen Werke werden denn jetzt sozusagen, wurden genutzt, um die Parameter zu trainieren, die dann für den konkreten Output relevant wurden. Aber sicherlich so eine Verknüpfung mit den Nutzerzahlen, das wäre sicherlich auch eine Option. Aber ich glaube, da steht tatsächlich die gesetzgeberische Entwicklung noch ganz am Anfang, weil wir sowas noch nicht hatten. Da gibt es keine Blaupause, obwohl wir die Privatkopievergütung haben. Aber das war viel einfacher zu regulieren. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob man das wirklich hinkriegt, da eine Regulierung zu finden. Aber ich glaube, also von der Sache, um auch nicht missverstanden zu werden, ich glaube, wir brauchen da eine Regulierung. Und das ist genau der Prozess, der jetzt passieren muss. Auch unabhängig vom AI-Act. Und ich glaube, diese Transparenzpflichten sind tatsächlich ein wichtiger Baustein, um zu gucken, ob sich auch alle an die Regeln halten, die von den Urhebern gesetzt wurden. Aber das ist nur ein Baustein. Die Transparenzpflicht alleine bringt noch keine Vergütung.
Nein, aber die Transparenzpflicht würde uns ja erlauben, zu wissen tatsächlich, welche Werke in welchem Maß genutzt sind. Also ich halte das durchaus für hilfreich.
Genau.
Und ich glaube, also weil wir möchten ja aus diesem Tag auch tatsächlich etwas, also so etwas wie Handlungsanregungen mitnehmen. Und ich glaube, das ist etwas, woran alle, die vom Fach sind, unbedingt arbeiten sollten. Und wir werden ja heute Nachmittag bei dem Panel der Verwaltungsgesellschaften auch sicher noch einiges zu hören bekommen. Wir haben bis zur Mittagspause noch ein bisschen Zeit und ich würde gerne noch dem Publikum Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen, wenn das Bedürfnis besteht.
Gibt oder Einspruch zu erheben oder was beizutragen. Helga
ja. Trüpel. Ach, schön, dass Sie da sind, Frau Trüpel. Es hat mir sehr gefallen, was Sie gestern gesagt haben.
Ja, guten Tag. Ich würde gerne ein paar Sachen aus dem Gesetzgebungsprozess zu der Urheberrechtslinie in der digitalen Welt sagen, weil da ja Fragen aufgetaucht sind und ich ja dabei war. Also diese TDM-Schranke war damals nicht diskutiert im Horizont von KI oder gar generativer KI. Selbst wenn wir wussten, dass es solche Entwicklungen bei den Monopolen gibt, war das aber nicht der Kontext, sondern es ging in der Tat um das, was Susanne Barwick gesagt hat, wie wird Bibliotheken und anderen, vor allem wissenschaftlichen Einrichtungen ermöglicht, die Daten zu reproduzieren, das durch diese Schranke zu regeln. Und dann gab es eine heftige politische Auseinandersetzung, ob das nur nicht kommerziell oder kommerziell sein soll. Und man muss immer verstehen, dass diejenigen, die damals auf Piratenlinie waren oder auf Seiten der Konzerne, was ja de facto interessenidentisch war, die immer auch für die kommerzielle Nutzung gesprochen haben und es auch Leute in der Europäischen Kommission gab, die genau das wollten, weil sie sich davon ökonomische Vorteile auch für europäische Firmen versprochen haben, aber generell sozusagen eine Verbreiterung des Wissens und der Möglichkeiten. Da wird dann auch immer mit dem Demokratisierungsargument argumentiert, dass das ja allen Menschen die Möglichkeit gibt, an die Inhalte und das Wissen der Welt heranzukommen. So, das ist ja sowieso immer eins der Geheimnisse, dass alles das, was da passiert, in den schönsten Farben gemalt wird und dass die Welt dadurch viel besser wird. Und meine Frage ist jetzt zu allem, was Sie gesagt haben, ich sehe auch die Notwendigkeit der Gesetzgebung. Das wird alles nicht vor 2025 losgehen. Es ist letzte Woche in Brüssel beim GEMA-Empfang gesagt worden, auch von einer Kommissionsvertreterin, der stellvertretenden Generaldirektorin DG Connect, dass jetzt im AI-Act das nicht geregelt wird. Und da gibt es außerdem ja gerade genug Probleme. Aber dass sie dann mit der neuen Kommission, die ja erst im Winter 2024 da sein wird, nachdem jetzt im Juni nächsten Jahres das neue Parlament gewählt wird, und sie dann anfangen können mit einem Gesetzgebungsversuch, mit Vorschlägen. Das heißt, alles das, was hier jetzt auch heute und was gestern erarbeitet worden ist, muss dann eingespeist werden an die neuen Abgeordneten, an die neue Kommission. Also das wird leider noch lange dauern. Das nimmt von der Dringlichkeit nichts, nur dass man einmal weiß, wie im Moment der Zeitrahmen ist. Und es ist die EU, die das regulieren muss. So, das heißt, das dauert alles noch. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar würde ich gerne anknüpfen an den Eröffnungsvortrag von Herrn Hansen, dass sozusagen der tollste Freiheitsbegriff die Befreiung vom Menschen ist. Und diese ganze Optimierung, über die wir ja eben auch geredet haben und die Beispiele, die Sie genannt haben von dieser Studie, wo wir jetzt nicht so genau wissen, wie qualitativ gut oder repräsentativ die ist, aber dass die Bilder, die mit KI generiert wurden, als die besseren oder gefälligeren oder wie auch immer wahrgenommen wurden. Da der Mensch ja sowieso, ob das jetzt Ästhetik ist oder Kosmetik oder wie auch immer, dazu neigt, sich selber zu optimieren, ist das natürlich ein wahnsinniges Einfallstor, wenn diese Technik mit den entsprechenden reichen Firmen dahinter sagen kann, ihr werdet alle noch viel schlauer und ihr habt noch viel mehr Möglichkeiten und ihr könnt das alles so einsetzen, dass ihr die besseren, klügeren, intelligenteren, schöneren Menschen werdet. So, und wenn man sozusagen jetzt eine Gegenposition aufmacht, à la Tucholsky, müsste man ja sagen, wir wollen beim Menschenbild bleiben, wie wir es bisher hatten. Und das heißt, man verzichtet auf die ganz große Idee der Optimierung und hat sozusagen nur geregelte Teiloptimierung, wenn man bestimmte KI einsetzt, was Journalisten, Journalistinnen ja jetzt auch schon machen. Also diese Frage, die ja weit über das Urheberrecht hinausgeht, die eine zutiefst philosophisch-politische Frage ist, welches Menschenbild haben wir eigentlich, wie wollen wir leben, wie gehen wir mit unseren eigenen Produkten um, die kann man nicht nur im Urheberrecht abbilden, sondern das ist für uns alle eine ganz große Frage. Und ich glaube, dass ein Teil unserer öffentlichen Debatte sein muss, wie gehen wir mit technischen Optimierungen oder dem Wunsch danach um, wo wollen wir es begrenzen, wo stehen wir dazu. Letztens hat mir ein Journalist erzählt, dass er Texte schreibt, die durch die KI laufen lässt und die ihm Hinweise gibt, wo er bestimmte Sachen nicht bedacht hat, und das findet er irgendwie ganz toll. Und ich finde, dass wir eine viel größere politische Debatte jetzt in der nächsten Zeit brauchen, welche Erfahrungen, also es ist bei Sendeanstalten, das ist in Redaktionen, die ja alle schon auch mit diesen Tools arbeiten, welche Erfahrungen machen wir damit, was finden wir daran gut und was finden wir nicht daran gut. Und was Frau Hamm gesagt hat, möchte ich auch noch mal unterstützen, Was macht es eigentlich mit unserer Wahrnehmung und der allgemeinen kulturellen Einbettung oder dem Habitus, wenn bestimmte Muster, die die KI ermöglicht, auf eine Kulturtechnik des Schreibens oder auch Denkens angewandt wird, die eigentlich sich nicht nur in diesen Mustern erschöpft? Und letzte Bemerkung, Sascha Lobo, dessen Rede ich vor 3 Wochen hier in Berlin gehört habe oder schon ein bisschen länger her, der gehört ja zu denen, der gar keine Regulierung der KI will. Und er sagt, das ist alles viel toller als die Menschen, das sind alles solche Deppen. Und alle Studien, die wir haben vom MIT bis so, die sagen das ja auch, dass das alles viel toller ist. Und China und USA sind top. Und wir Europäer sind die Idioten, die da noch irgendwas regulieren wollen, anstatt irgendwie zu sehen, wie toll die schöne neue Welt ist. Und ich finde, dass wir darauf antworten müssen. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Trüpel. Ich habe allerdings gehört, dass China und die USA gar nicht so regulierungsfeindlich sind, wie neuerdings Deutschland, Italien und Frankreich. Also wir müssen das alles beobachten. Aber ich danke Ihnen sehr für die vielen Anregungen. Es ist auch genau das, was wir eben heute alles unter einem Dach, einem Hut bringen wollen.
Was machen wir jetzt?
Nein, also ich könnte ja den ganzen Tag mit diesem Podium diskutieren, aber vielleicht, das war schon recht viel Input für den menschlichen Geist und vielleicht wäre eine kleine leibliche Stärkung an der Zeit. Es geht ja heute Nachmittag weiter mit harten Themen. Und deswegen würde ich sagen, ich entlasse Sie jetzt in die Mittagspause und wir finden uns wieder um 13 Uhr, um zu erfahren, ob KI Literatur kann. Also, stärken Sie sich, entspannen Sie sich und wir sehen uns um 13 Uhr. Danke, vielen Dank.